Es gibt ja kaum eine Woche in der Boulevardpresse, in der nicht irgendwelche Schlagzeilen über die englische Königsfamilie zu lesen sind. Ganz besonders haben es die Paparazzi auf Prinz Harry und seine Frau Meghan zurzeit abgesehen. Gerade Prinz Harry ist ja bekannt, dass er schon öfters über die Stränge geschlagen hat und sich nicht entsprechend seinem Stand als Adliger verhalten hat. Adel verpflichtet, heißt es doch. Wir kennen diesen Spruch. Gewisse Dinge passen nicht zu einem Adligen. Und wenn man sich da nicht entsprechend verhält, erfährt es schnell die ganze Welt. Und selbst Jahre später kann man noch davon lesen, denn wir wissen es alle, das Internet vergisst nichts. 2005 war das, da erlaubte sich Prinz Harry auf einer Kostümparty als Nazi verkleidet zu erscheinen. Er war damals 20 Jahre alt, kann man sagen, naja, eine Dummheit. Er hat sich auch dafür entschuldigt, aber die Bilder gibt es immer noch im Internet. Ein paar Jahre später, da erlaubte sich Harry schon wieder einen Skandal. In Las Vegas wurde er beim Strip-Billard fotografiert. Habe ich auch nicht gewusst, dass es sowas gibt, aber im Internet kann man auch jetzt noch davon lesen. Ein absolutes No-Go für einen Adligen. So verhält man sich nicht als Königskind. Adel verpflichtet. Und darum geht es auch in unserem heutigen Predigtext. Für unsere Gäste sei es gesagt, wir sind immer noch hier an den Sonntagen dabei, fortlaufend in der Predigt den Kolosserbrief zu betrachten. Und heute möchten wir uns die Verse 5 bis 11 aus Kolosser 3 anschauen. Und da schreibt der Apostel Paulus: Tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Sexuelle Unmoral, Unreinheit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen und die Habgier. Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. Wegen dieser Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Auch ihr habt euch früher so verhalten. Euer ganzes Leben wurde von diesen Dingen bestimmt. Doch jetzt legt das alles ab. Auch Zorn, Aufbrausen, Bosheit und Verleumdung, kein gemeines Wort darf über eure Lippen kommen. Belügt einander nicht mehr. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen, und habt das neue Gewand angezogen, den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet. Und was diese neuen Menschen betrifft, spielt es keine Rolle mehr, ob jemand Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ungebildet oder sogar unzivilisiert, Sklave oder freier Bürger. Das Einzige, was zählt, ist Christus. Er ist alles in allem. Adel verpflichtet, legt die alten Lumpenlaster, die sündigen Verhaltensweisen eures alten Lebens ab. So habe ich diese Verse oder diesen Abschnitt hier überschrieben. Es geht um diese große Frage, wie kann ein Christ in Kolossem, wie kann ein Christ in Fullingen oder in Metzingen oder in Reutlingen oder wo auch immer ihr wohnt, in einer Welt bestehen, in der eben Lust und Gier und Habsucht und Zorn und Wut und schlechtes Reden übereinander einfach Teil des täglichen Lebens sind. Wie kann ich als Christ in einer Welt, die durchseucht ist von Sünde, von der Zielverfehlung, in einer Welt bestehen, in der Gott überhaupt keine Rolle spielt? Wie kann ich da leben und entsprechend meiner Stellung, die ich in Christus habe, leben? Wie kann ich selbst fertig werden mit diesen Verhaltensweisen und Neigungen, die in meiner alten Natur immer noch drinstecken? Wie geht das? Paulus beantwortet diese Frage mit ein paar deutlichen Imperativen oder Aufforderungen hier. Aber ganz wichtig ist, dass wir diese Aufforderungen in diesem größeren Textzusammenhang verstehen. Denn Paulus ist kein Moralist, der jetzt so mit grimmiger Miene und mit erhobenem Zeigefinger dasteht und sagt, also jetzt müsst ihr euch einfach zusammenreißen. Ihr müsst mal, und wenn ihr das nicht, dann hat das die und die Konsequenzen. Sondern ich finde das so genial, dieser Paulus, er bettet diese ganz klaren Imperative, diese Aufforderungen ein in das, was Jesus für uns getan hat, sozusagen in den großen Indikativ unseres Lebens. Im ersten Abschnitt dieses Kapitels, haben wir letzten Sonntag hier betrachtet, da hat er uns noch einmal deutlich unsere Stellung in Christus und die damit verbundene Hoffnung in Christus aufgezeigt, uns daran erinnert. Unsere Stellung vor Gott entspricht dem, wer wir in Christus sind. Wir sind mit Christus gestorben. Unsere alte sündige Natur hat nicht mehr die Vorherrschaft über unser Leben und wir sind mit Christus auferweckt worden. Das neue Leben des Christus, es ist in uns. Wir haben eine neue Identität bekommen. Unser Leben mit Jesus, unserem Herrn, unserem Erlöser ist verborgen in Gott. Und wenn Gott uns anschaut, dann sieht er immer zuerst Christus und das, was er für uns getan hat. Und wenn Christus wiederkommt, wird für alle sichtbar werden, dass wir zu Gott gehören, ja, dass wir Königskinder sind. Adlige. Das sind wir schon jetzt. Wir haben blaues Blut. Alle Kinder Gottes haben blaues Blut. Und Paulus sagt hier, werdet, was ihr bereits seid. Ihr seid Königskinder, deshalb lebt auch wie Königskinder. Adel verpflichtet. Da kann man nicht mehr einfach in den alten, stinkigen Lumpen herumlaufen. Und doch passiert es immer wieder, dass wir diese dreckigen Kleider unserer alten, sündigen Natur anziehen. Und Paulus wusste das und er spricht es wiederholt in seinen Briefen an. Die größte Herausforderung für unser tägliches Leben mit Jesus ist die noch in uns wohnende Sünde. Denn die Sache mit der Sünde hat sich nicht von einem Augenblick auf den anderen erledigt, wenn wir zum Glauben an Jesus kommen. Solange wir auf dieser Erde leben, sind wir als Königskinder herausgefordert und das ist ein täglicher Kampf gegen die Sünde, dass sich unser Zustand mehr und mehr unserer Stellung angleicht. Darum geht es in diesem Text. Und der Apostel Paulus jetzt ganz konkret herausfordert mit Aufforderungen, wie wir mit der noch in uns wohnenden Sünde umgehen sollen. Und wir hören hier diesen Befehl. Tötet und legt sie ab, die Sünde. Tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört, so übersetzt die NGÜ erklärend, wörtlich heißt es, so tötet nun die Glieder, die auf Erden sind. Wohlgemerkt, der Paulus schreibt das an Christen. Und er stellt uns hier nicht vor einer Option, ja, du kannst das machen, wenn du das willst, oder du machst es auch nicht, wenn du nicht willst, nein. Wenn du zu Christus gehörst, dann ist das ein Imperativ. Töte die Glieder, die auf Erden sind. Und er meint natürlich damit keine Selbstverstümmelung, sondern die Sünde, die uns immer wieder noch versucht. Im Grunde sagt er hier nichts anderes als kämpfe gegen die noch in dir wohnende Sünde. Oder wie der puritanische Prediger Richard Baxter das einmal gesagt hat, töte die Sünde, bevor sie dich tötet. Das nannten unsere Väter Heiligung. Unter den Puritanern war Heiligung ein ganz, ganz wichtiges Thema. Die haben nicht gesagt, okay, jetzt bist du gerechtfertigt und jetzt hast du einfach dein Ticket in den Himmel garantiert, jetzt kannst du eben leben, wie du willst, sondern nein. Wenn du gerechtfertigt bist, dann kommt die Heiligung. Dann begibst du dich in diesen täglichen Erneuerungsprozess, in dieses Leben hinein mit Christus, wo du herausgefordert bist, die Sünde zu töten, aus der Rechtfertigung in Christus. Und die schließt natürlich auch die Adoption aus. Wir sind Königskinder geworden. Adlige, folgt die Heiligung in Christus und durch Christus. Und der puritanische Theologe John Owen, der hat ein ganzes Buch zum Thema geschrieben, The Mortification of Sin. Das Abtöten der Sünde. Ich weiß nicht, ob das heute ein Bestseller würde. Über das Thema Sünde wird nicht mehr so gern geschrieben oder auch gepredigt. Man will das nicht gerne hören, es verkauft sich nicht gut. So ein Titel, The Mortification of Sin. Wer will das schon? Abtöten tut weh. Das ist ein schmerzhafter Prozess, sich mit seiner Sünde auseinanderzusetzen, sie zu erkennen, sie zu benennen, sich von ihr loszusagen, sie zu töten. Die Sünde, die sich so gut und vorteilhaft begehrenswert präsentiert, die aber letztlich uns doch nur zerstören will, sie muss abgetötet werden. Und wir sehen auch in dieser Ausdrucksweise, wie eng der Apostel Paulus die noch in uns wohnende Sünde mit uns verbunden sieht, denn er nennt sie hier wörtlich eure Glieder, die auf Erden sind. Weil in uns noch dieser Hang, in unserer alten Natur, die nicht automatisch verschwunden ist, weil diese Sünde, dieses Verlangen noch da ist, deshalb müssen wir das bekämpfen. Die Sünde muss ausgerissen werden, entfernt, wie Unkraut. Und dann zählt er hier konkret einige Sünden auf, die getötet und abgelehnt werden müssen. Und zunächst mal werden hier vier Begriffe genannt, die mit geschlechtlichen Sünden zu tun haben oder die beschreiben. Nun lehrt die Bibel an keiner einzigen Stelle, dass Sexualität an sich böse sei, ganz im Gegenteil. Sie ist eine wunderbare Segensgabe Gottes, die wir Menschen in dem Entfaltungsraum der Ehe genießen dürfen und die diese gotterdachte Einheit, Leib, Seele, Geist der Eheleute vervollständigen soll. Ist ein Geschenk Gottes. Und gerade weil unsere Geschlechtlichkeit eine gute, von Gott erdachte Gabe ist, versucht der Feind, diese Gabe Gottes zu pervertieren. Und Paulus nennt hier als erstes sexuelle Unmoral oder Unzucht. Unzucht ist die deutsche Übersetzung des Wortes Pornea. Wir hören das schon heraus, das moderne Wort Porno ist von diesem griechischen Begriff abgeleitet und es bezeichnet alle Arten von Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe. Man schließt Prostitution, Geschlechtsverkehr mit nahen Verwandten, praktizierte Homosexualität mit ein. Aus der Bergpredigt wissen wir, dass Jesus lehrte, dass Unzucht, das gleiche Wort hier, Pornea, nicht erst im Bett beginnt, sondern in den sündigen Gedanken des Herzens. Und Paulus lehrt an einer anderen Stelle in Galater 5, Vers 19, dass Pornea zu den Werken des Fleisches gehört und typisch ist für das heidnische Leben. Im Korintherbrief lesen wir davon. Die Kolosser, sie lebten ja in einem Umfeld, in einer Stadt, in der sexuelle Unmoral Hochkonjunktur hatte. Und er mahnt die Christen hier und er sagt, lasst euch nicht von dieser Mentalität, von diesem Denken, von diesem Verhalten eurer Kultur, in der ihr lebt, beeinflussen und mitreißen, sondern trennt euch komplett von diesen sexuellen Sünden. Und sollte mit dem Wort Unzucht irgendeine unrechtmäßige Sexualpraktik noch nicht bezeichnet sein, fügt Paulus noch hinzu, dass das Gleiche für alle Unreinheit generell gilt. Mit diesem Wort ist jegliche Perversion sexueller Art gemeint. Pornea und jegliche sexuelle Perversionen, sie sind Lumpen, die schrecklich stinken und passen nicht zu einem Christen. Tötet diese Sünden. Legt sie ab. Genau so die ungezügelte Leidenschaft und das böse Verlangen, sie sind doch alle der Wurzelboden der pervertierten, falsch ausgelebten Sexualität. Das muss weg aus eurem Leben. Das passt nicht zu Königskindern. Nun, wir fragen uns, wie kann das praktisch geschehen? Nun, ich denke, wir entfernen uns von etwas, indem wir uns bewusst entscheiden, in die entgegengesetzte Richtung zu gehen. Oder besser gesagt, zu fliehen. Wenn die Gefahr droht, hilft manchmal nur noch die Flucht. Das heißt, um ein sexuell reines Leben zu führen, müssen wir uns ganz bewusst entscheiden, gewisse Dinge, die zur Quelle der Versuchung werden, nicht zu sehen oder anzufassen, einfach davon Abstand zu nehmen. Ich will das noch mehr konkretisieren. Falls du eine Schwäche für eine gewisse Musik hast, die in dir eine sexuelle Begierde weckt, dann höre auf, diese Musik zu hören. Wirst du durch gewisse Filme moralisch geschwächt? Nimm dir in deinem Herzen vor, diese Filme nicht mehr anzuschauen. Es gibt in unserer Zeit, in unserer Kultur eine Epidemie, die viele Herzen ansteckt, verseucht. Und das ist die Internetpornografie. Eine ziemlich neue Statistik besagt, dass die Deutschen Weltmeister sind in Pornos gucken. Gib zu, das war vor Corona. Ich weiß nicht, vielleicht hat sich das noch verschlechtert danach. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das besser geworden ist. Ich glaube, die ist aus 2018 oder 2019 die Statistik. Mit 12,4% am weltweiten Traffic von pornografischen Inhalten liegen wir vor Spanien, England und den USA. Im Internet, so sagt die Statistik, dehnen sich 25% der Suchanfragen um Pornografie. Das entspricht ca. 68 Millionen Suchanfragen täglich. Und dabei wird von den Anbietern ein Umsatz von 12,6 Millionen Euro pro Tag erzielt. Nun ist es bekannt, es sind nicht nur die Nichtchristen, die dieser Epidemie verfallen, sondern auch viele christliche Jugendliche, auch Ehemänner haben Probleme mit diesem Thema. Denken wir also nicht, wenn es um dieses Thema geht, naja, das betrifft eben die Leute da draußen, die Welt, was weiß ich, die Ungläubigen. Gläubige, die tun das nicht. Internetpornografie ist ein großes Problem auch unter vielen Christen. Und oft kommt man aus diesem Teufelskreis nicht heraus ohne seelsorgerliche Hilfe von jemandem, dem man sich anvertrauen kann, dem man seine Sünde bekennt, mit dem man spricht und betet, der einen auch immer wieder verantwortlich hält. Eins ist klar, und das ist nicht nur jetzt aus christlicher Sicht, sogar säkulare Studien belegen das: Pornografie ist absolut tödlich für Beziehungen. Sie vergiftet die Fantasie, macht süchtig, zerstört sogar unsere Beziehungsfähigkeit. Letztlich, die Bibel, glaube ich, ist da eindeutig, ist sie nichts anderes als Unzucht. Und wenn jemand auf diesem Gebiet der virtuellen Unreinheit und Unzuchtprobleme hat, dann sollte er bewusst Schritte unternehmen, um sich davon zu distanzieren. Und das kann unter Umständen bedeuten, auf einen Internetanschluss zu verzichten oder einen guten Filter zu aktivieren, um den Zugang zu solchen Internetseiten zu stoppen. Da gibt es verschiedene Angebote, wie man solche Filter auch einbauen kann in seinen Rechner. Und wenn es irgendwelche Freunde sind, die deine Moral schwächen, dann bleibe ihnen fern. Du musst eins begreifen, du kannst nicht mit dem Tier in dir spielen, ohne selbst tierisch zu werden. Wer seinen Garten sauber halten will, der reserviert kein Beet für Unkraut. Und wisst ihr, was eigentlich das Beste und Effektivste ist, was man tun kann, wenn man auf diesem Gebiet der sexuellen Versuchung herausgefordert wird, angefochten wird? Was ist das Beste, was wir tun können? Wie tötet man am effektivsten dieses sündige Verhalten? Fliehen. In seinem Buch Verführung beschreibt Dietrich Bonhoeffer den Kern des Problems. Ich möchte uns dieses etwas längere Zitat aus diesem Buch vorlesen, weil es gerade auch Bezug nimmt auf diesen Bibelvers hier aus Kolosser 3, Vers 5. Bonhoeffer schreibt: In unseren Gliedern schlummert eine Neigung zur Begehrlichkeit, die plötzlich und stark hervorbrechen kann mit unwiderstehlicher Kraft. Ergreift der Trieb die Herrschaft über das Fleisch. Auf einmal ist ein verborgenes, glühendes Feuer entfacht. Das Fleisch entbrennt und steht in hellen Flammen. Es ist unerheblich, ob es sich um sexuelle Begehrlichkeit handelt oder um Ehrgeiz, Eitelkeit, Rachsucht oder um die Liebe zu Ruhm und Macht oder um die Gier nach Geld. In solchen Augenblicken ist Gott für uns ziemlich unwirklich. Bitte behalten wir diese Worte und lernen wir sie auswendig. Er verliert jede Wirklichkeit und nur der Wunsch nach der Kreatur ist wirklich. Die einzige Wirklichkeit ist der Teufel. Satan füllt uns hier nicht mit Hass auf Gott, sondern mit Gottvergessenheit. Die so geweckte Gier hüllt unsere Seele, unseren Verstand und den Willen des Menschen in tiefste Dunkelheit. Die Kräfte der klaren Unterscheidung und der Entscheidung werden uns genommen. Die Frage präsentiert sich in der Form, ja, ist das, was das Fleisch wünscht, wirklich Sünde? Und ist das mir wirklich nicht erlaubt, meine Begehrlichkeit zu befrieden? Wird mir das sogar abverlangt, trotz meiner besonderen Lage? In dieser Lage steht alles in mir gegen das Wort Gottes auf. Daher lehrt uns die Bibel, dass es für Zeiten, in denen das Fleisch versucht wird, nur einen Befehl gibt. Flieh. Fliehe den Ehebruch. Fliehe den Götzendienst. Fliehe die Begehrlichkeit der Jugend. Fliehe von der Begehrlichkeit der Welt. Es gibt keine andere Form des Widerstands gegen Satan in der Begehrlichkeit als die Flucht. Jeder Kampf gegen Begehrlichkeit aus eigener Kraft ist zur Niederlage verurteilt. Sehr pointiert formuliert von Bonhoeffer. Ist das Gesetzlichkeit? Ich glaube nicht. Es ist das Wunder der Gnade Gottes, dass Jesus uns frei machen kann und will von allen Bindungen. Wir können durch die Kraft Gottes in uns fliehen, weil wir Jesus mehr lieben als die Sünde. Nur wenn wir bewusst erfahren, dass unser Verlangen nach Gott größer ist als unser Verlangen nach der Sünde, können wir der Sünde widerstehen. Wir töten sie, indem wir fliehen. Und dann im gleichen Atemzug erwähnt Paulus hier auch die Habsucht. Er nennt sie Götzendienst. Leider wird in der Gemeinde Habsucht oft großzügig toleriert, weil es eben eine Sünde des Geistes ist, die nicht so offensichtlich erkennbar ist wie vielleicht Unzucht, wenn einer Ehebruch begeht, seine Frau verlässt oder was weiß ich was. Wir denken vielleicht nicht so, wie das uns die Saturn-Werbung hier sagt. Geiz ist geil, aber ein bisschen praktizierter Materialismus, naja, das ist vielleicht so ein Fehlerchen. Nobody's perfect, muss man eben tolerieren. Trotzdem ist Habsucht genauso schlimm und zerstörerisch. Paulus erwähnt es im gleichen Atemzug wie Unzucht oder Sexbesessenheit. Und eigentlich müssten wir in der Gemeinde Geiz genauso ernst nehmen wie Unzucht. Es sollte da keine Doppelmoral geben, denn Habsucht ist eine Sucht, welche uns Menschen in ihren Bann zieht, sodass wir immer mehr und mehr haben wollen. Sie ist wie so ein Fieber, das die Menschen dazu treibt, Dinge zu begehren, die sie in Wirklichkeit gar nicht brauchen. Auch hinter dem Begriff Sparsamkeit versteckt sich oft nichts anderes als Habsucht. Sparsamkeit ist gut. Es ist gut, wenn man vernünftig mit seinen und verantwortungsvoll mit seinen Mitteln umgeht. Aber wir müssen uns da immer wieder prüfen. Die Grenze ist so fließend. Irgendwann mal wird aus der Sparsamkeit dann doch auch wieder Habsucht. Und ich denke nicht, dass das nur ein Problem der Reichen ist, sondern man kann auch weniger haben und doch ständig getrieben sein von dieser Sehnsucht nach mehr haben. Aus biblischer Diagnose ist die Habsucht genauso wie auch die Unzucht nichts anderes als Götzendienst, Versklavung unter das Sichtbare, Konkurrenz zu dem allmächtigen Gott. Wer sein Herz an dem Besitz hängt, der stiehlt Gott die Ehre. Wir müssen uns deshalb immer wieder selbst prüfen und uns fragen, besitzt das Geld uns oder besitzen wir das Geld? Und wie gehe ich eben mit dem um, was Gott mir geschenkt hat? Gehört es nur mir? Bin ich der alleinige Besitzer oder sehe ich mich eher als Verwalter der Mittel, die Gott mir geschenkt hat? Unzucht, Unreinheit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen und Habsucht sind also alles Lumpenlaster. Das ist ein erfundenes Wort von mir. Lumpenlaster, die wir töten und ablegen sollen, weil sie eigentlich den Lebensstil der Menschen, die ungehorsam sind, die nicht nach Gott fragen, die nichts mit Gott zu tun haben, kennzeichnen und wegen diesem Verhalten der Zorn Gottes, das Gericht über diese Menschen kommt. Zum Teil sind sie jetzt schon unter diesem Gericht. Und es wird zum Ende dann noch deutlich kommen, dieses Gericht. Und dann fährt Paulus fort und bevor er noch eine ganze Liste von Sünden aufzählt, die wir ablegen sollen, schreibt er zunächst eine Ermutigung hier rein. Weil Paulus ist wirklich ein guter Seelsorger. Man hat ja so von ihm dieses Bild, ja, das ist so der Lehrer. Und der lehrt in seinen Briefen und er ist nicht so der Seelsorger. Aber ich sehe ihn wirklich nicht nur als den Lehrer. Er ist einer, der Lehre und Seelsorge sehr gut miteinander verknüpft. Und er fügt hier eine Ermutigung rein. Hört mal, wie das hier klingt. Weil der Paulus, der will nicht, dass wir wieder in die alten moralischen Fahrwasser da hineinkommen. Und so malt er uns erneut diese Kraftquelle vor Augen, die wir nur allein in Christus finden, um gegen die Sünde anzukämpfen. Und erinnert die Kolosser und auch uns hier in Vers 7 daran, früher, da habt ihr euch in diesem System der Sünde wohlgefühlt. Ihr habt darin gelebt. Das hat euer Leben ausgemacht. Erinnert ihr euch noch? Aber das ist Vergangenheit. Das war einmal. Jetzt habt ihr neue Kleider bekommen. Ihr seid Königskinder. Und ihr habt durch Christus die Kraft, der Sünde zu widerstehen, sie zu töten und abzulegen. Und ich glaube, der Paulus, der will hier den Kolossern Mut machen. Und das Gleiche möchte ich heute Morgen hier auch uns zurufen. Schau zurück, schau mal zurück, wie Gott schon so viel in deinem Leben verändert hat. Wie gnädig er in deinem Leben gewirkt hat. Wie er dich seit deiner Bekehrung auch verändert hat und dich schon von vielen Dingen befreit hat. Gottes Geist hat schon viel verändert. Aber höre nicht auf, mit ihm zusammenzuwirken. Mach weiter. Lege weiter diese alten Lumpenlaster mit Gottes Hilfe ab. Wie zum Beispiel Zorn, Aufbrausen, Bosheit und Verleumdung und gemeine Worte und Unwahrheiten. Das muss es in dieser Gemeinde gegeben haben. Sonst hätte Paulus das hier nicht so geschrieben. Und auch hier, Paulus wird sehr spezifisch. Er schreibt nicht so allgemein. Wir können die Sünde nicht so allgemein bekämpfen. Wir müssen sie beim Namen nennen. Zorn. Ist dieser wütende Gemütszustand, den wir gegen jemanden empfinden oder gegen etwas, aber meistens gegen jemanden, der unser Ziel blockiert. Aufbrausen oder Wut, das beschreibt eben diesen unkontrollierten Gefühlsausbruch, der aus dem Zorn hervorgeht. Bosheit, das ist Groll, Feindseligkeit, Böswilligkeit gegen andere Mitmenschen. Verleumdung oder gemeine Redensarten, das sind destruktive, negative Worte und Beschimpfungen eines anderen, die zur Schädigung auch seines Rufs führen können. Und Paulus sagt, das soll gar nicht über eure Lippen kommen. Aber wie schnell benutzt man in seiner Wut, in seinem Zorn auch Worte, die den anderen fertig machen und den anderen verletzen. Ich nenne diese Worte gerne so wie Pfeile. Man schießt so einen Pfeil los und er ist vergiftet und er trifft dich. Es entsteht eine große Wunde. Und ich denke, Paulus will uns hier sagen, diese negativen, sündigen Gefühle wie Zorn, Wut, Bosheit, Verbitterung im Herzen, das alles kommt dann eben in der Sprache, durch unser Reden zum Vorschein und es wirkt äußerst verletzend und zerstörerisch. Und dann spricht er hier auch die Lüge an, belügt einander nicht mehr. Wir können natürlich dann fragen, hier, ja, wo fängt denn die Lüge an? Klar, wenn einer seine Steuererklärung nicht richtig ausfüllt und da etwas macht, dann belügt er das Finanzamt. Aber ich denke, es fängt auch dort an, wo man etwas vorgibt, was nicht ganz der Wahrheit entspricht. Wenn mich jemand zum Beispiel fragt, wie es mir geht, und ich antwortete, es geht mir gut. Obwohl es mir eigentlich gar nicht gut geht. Dann habe ich eigentlich schon gelogen. In der Zeit, als wir in den USA lebten, da wird ja diese inflationär als Gruß benutzt, dieses How are you? Das hörst du 100 Mal am Tag, du begegnest, hi, how are you? Und was antwortest du da? Du sagst natürlich immer, oh, yeah, good. Und gehst weiter, aber du bist frustriert und es geht dir gar nicht gut. Das ist schon zum Gruß inflationär gebraucht und wenn man es ernst nimmt und genau wie oft sagen wir da auch nicht die Wahrheit, wenn uns jemand fragt, wie geht's dir? Gut. Aber im Grunde geht es einem gar nicht gut. Wir leben in einer verlogenen Welt, in der Menschen Worte sprechen, um ihre eigenen Ziele, ihre eigene Verwirklichung, ihren eigenen zu erzielen. Notlügen, Übertreibungen, Verfälschungen, Verzerrungen, zweideutiges Reden, manipulierendes Reden. Passiert täglich. Und Paulus sagt uns hier, unter euch Christen muss das anders sein. Sage, was du meinst und meine, was du sagst. Belügt einander nicht. Legt diese Dinge ab. Lebt nicht so. Ihr schadet euch selbst dabei. Und das spiegelt eigentlich nicht wider, wer ihr wirklich seid. Und dann folgt wieder so eine Ermutigung, eine Erinnerung an unsere Stellung. Sie begründet noch einmal alle diese Aufforderungen. Denn ihr habt doch das alte Gewand, die alten Lumpen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen ausgezogen und ihr habt ein neues Gewand angezogen, den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet. Vers 10. Hier ist zusammengefasst diese nächste Aufforderung. Werdet erneuert und Christus ähnlich. Das ist das Zweite hier. Werdet beständig erneuert in eurer inneren Persönlichkeit, in eurem Denken, in eurem Tun, damit ihr Gott mehr kennenlernt. Als Christen befinden wir uns also in diesem ständigen Erneuerungsprozess, in dem der Geist Gottes, der in uns wohnt, in unserem Innern, uns von unserem Innern heraus verändert und unsere neue Identität in unserem Verhalten so freisetzen will, dass wir immer mehr so denken und leben und lieben wie Christus. Aber die Spannung, sie bleibt in unserer Stellung vor Gott. Sind wir neu? Wir haben den neuen Menschen angezogen, aber wir befinden uns auch in diesem Erneuerungsprozess, in dem unser Zustand immer mehr sich unserer Stellung angleicht. Und diese Wahrheit, meine Lieben, die zieht sich durch das ganze Neue Testament. Sie ist eigentlich ein Grundmuster der Heilslehre, dass schon jetzt und noch nicht bestimmt unsere Existenz. Das neue Leben ist uns geschenkt, aber wir stehen auch in der Verantwortung von innen her beständig, wie Paulus hier schreibt, das ist ein Prozess, erneuert zu werden, weil wir noch nicht vollendet sind. Wir werden, was wir schon in Christus sind. Das klingt paradox. Das kann auch jemand nicht so ohne weiteres verstehen, aber wenn man den Heiligen Geist hat, dann weiß man genau, was gemeint ist. Das ist die Devise für Menschen, die den Christus angezogen haben. Und weil Jesus Christus durch den Heiligen Geist in uns lebt, wollen wir uns von den guten Ordnungen Gottes in seinem Wort bestimmen lassen, wollen wir auch Jesus immer mehr, immer besser kennenlernen und ein Leben führen, durch das Christus mehr und mehr zum Vorschein kommt. Und dann sagt Paulus hier, diese Veränderung, die zeigt sich auch in der Gemeinde, wie wir mit den unterschiedlichen Menschen, die unterschiedliche Hintergründe haben, umgehen. In Vers 11 sagt Paulus, wenn ihr den neuen Menschen angezogen habt, dann spielt es keine Rolle mehr, ob jemand Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ungebildet wie ein Barbar oder sogar unzivilisiert wie ein Skythe, Sklave oder freier Bürger ist. Das Einzige, was zählt, ist Christus. Er ist alles in allem. Dieses neue Leben in Christus hat uns einfach in ein neues Verhältnis zueinander gebracht. In der Gemeinde in Kolosse gab es Menschen aus unterschiedlichen Klassen und Ethnien. Und der Paulus erinnert eigentlich die Gemeinde dort, Leute, Klassendenken und Rassismus, das hat gar nichts verloren in der Gemeinde. Das sind auch Lumpenlaster. Verhaltensmuster der alten, sündhaften Natur, unter deren Vorherrschaft ihr nicht mehr steht. Denn Jesus hat seine Auserwählten aus allen Völkern und Klassen und Rassen gleichermaßen gerufen und da ist kein Ansehen der Person vor Gott. Und deshalb, liebe Geschwister, ist in der EFG Vullingen jeder herzlich willkommen, der Jesus nachfolgen will. Woher wir kommen, spielt keine Rolle. Welche Hautfarbe wir haben, auch nicht. Das, was uns ausmacht, ist nicht unsere Herkunft, unsere Rasse, unsere frühere Religion, unsere Kultur oder unsere ökonomische Lage, sondern der lebendige Christus, an den wir glauben, und der uns durch seinen Geist verändert, damit wir alle Jesus ähnlicher werden. Durch Gottes Gnade sind wir, was wir sind. Das ist das Entscheidende. Ich möchte uns am Ende dieser Botschaft einfach einladen, in der Stille vor unseren Herrn zu treten, der unser Herzen kennt, unsere Gedanken. Er kennt uns besser, als wir uns selbst kennen. Und wenn der Geist Gottes durch sein Wort dir heute Morgen manche schmutzigen, dreckigen Lumpenlaster gezeigt hat, die du töten und ablegen sollst, dann möchte ich dir ermutigen, komm einfach zu deinem Herrn, bekenne ihm deine Sünden, deine Begierde, vielleicht deine fantasierende Lust, deinen Geiz, deinen Zorn, deine Bitterkeit gegenüber jemandem, dein unbedachtes Reden, vielleicht auch deine Überheblichkeit über andere Nationalitäten oder Ethnien. Und bitte ihn durch seinen Geist, dir zu helfen, diese Dinge zu töten, diese Lumpen abzulegen. Jesus will uns durch seinen Geist, durch sein Wort in unserem Innern verändern. Er will in unserem Herzen beginnen und unseren Verstand und unsere Seele und unser Verhalten durchdringen, reinigen. Wir haben vorher vor der Predigt dieses Lied gesungen: Reinige mein Herz, mach es ganz rein, gestalte es um, gestalte mein ganzes Leben um, dass es mehr und mehr Jesus ähnlich wird. Ich denke, es ist wichtig, dass wir, auch wenn wir schon gläubig sind, uns immer wieder bewusst diesem Reinigungs- und Erneuerungsprozess hingeben, denn Adel verpflichtet. Leg die alten Lumpenlaster ab. Nächsten Sonntag werden wir hören, welche Kleider, schöne Klamotten, richtig tolle Sachen wir anziehen sollen, die zu uns passen als Königskinder. Heute eben diese Imperative, diese Aufforderung. Adel verpflichtet, leg die Lumpen ab. Lass uns beten, in der Stille zunächst mal. Und ich mache dann zum Schluss. Und ich bete dann zum Schluss noch mit uns. Herr Jesus, du kennst uns besser, als wir uns selbst kennen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns durch deinen Geist durchleuchtest, unser Innerstes erforscht. Herr, und zeig uns die Bereiche unseres Lebens, wo dein Geist an uns arbeiten will, wo er uns noch mehr verändern will. Und erfülle uns mit deinem Geist, dass wir wirklich durch ihn die Kraft haben, die Klamotten, die du uns zeigst, die einfach nicht sauber sind, dass wir das ablegen, dass wir diese sündigen Verhaltensweisen wirklich töten können, so wie dein Wort es uns hier sagt. Wir möchten uns willig diesem Veränderungsprozess hingeben. Auch wenn es weh tut, wollen wir uns deinem Schneiden, deinem Formen nicht entziehen. Heilige und reinige uns, Herr. Lass uns in dieser Welt wirklich als Königskinder, als Adlige unterwegs sein, die durch ihr Verhalten positiv auffallen und die einfach auf dich hinweisen. Danke, dass deine Gnade schon viel in unserem Leben erreicht hat und wir preisen deine Kraft und deine Gnade, die an uns wirkt. Und wir wollen uns noch mehr verändern lassen, Herr. Diesen Prozess der Heiligung uns hingeben, weil auch das dich ehrt, Herr, und auch uns gut tut. Es dient uns zur Freude und auch dir zur Ehre. Amen.